Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Kritik an jüngeren Generationen ist uralt. Sokrates, Platon, Aristoteles und andere haben die Jugend kritisiert für ihre mutmaßliche Faulheit oder angeblich mangelnden Respekt. Und auch heute ist das nicht unbedingt anders. Die Generation Z oder Generation Z gilt als weinerlich und leistungsunwillig. Aber das stimmt so gar nicht. Zumindest kommt zu diesem Schluss die Studie Jugend in Deutschland 2024, die heute Mittag erschienen ist, und wir beschäftigen uns mit ihr. Außerdem reden wir mit Menschen, die sich als Mentoren Zeit nehmen für Kinder, ihnen freiwillig vorlesen und mit ihnen üben, damit sie besser lesen können. Mein Name ist Martin Schütz. Herzlich willkommen bei Campus und Karriere. Menschen der Generation Z sind zwischen 14 und 29 Jahren alt und ziemlichen Vorurteilen ausgesetzt. Sie seien nicht krisenfähig, heißt es oft, weil sie von Helikoptereltern selbst vor kleinsten Problemen bewahrt werden. Sie haben keine Lust auf viel Arbeit und Überstunden. Die Work-Life-Balance ist ihnen wichtiger. Sie sind schnell gestresst und hängen oft in den sozialen Medien fest. Das sind so ein Teil der Vorurteile, die sich die Generation der zwischen 1995 und 2010 Geborenen ausgesetzt sieht. Aber stimmt das so auch? Das will die Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 herausfinden, die heute veröffentlicht wurde und an der Simon Schnetzer mitgearbeitet hat. Herr Schnetzer, trifft das zu? Ist die Generation Z so, wie gerade beschrieben, also nicht krisenfest, nicht leistungswillig und dauerhaft gestresst?
Also es trifft nicht zu, dass junge Menschen faul werden oder gar nicht krisenfest. Doch wir verspielen ganz viel Potenzial gesellschaftlich, weil wir junge Menschen zu wenig darauf vorbereiten, wie man mit Krisen umgeht. Und es gibt einen Aspekt, gerade die Arbeitswelt, in der junge Menschen sich aktiv einbringen, wie sie sich eine Zukunft besser vorstellen. Und wir lassen sie nicht so recht und sagen, ja, 4-Tage-Woche, das geht doch gar nicht. Wenn wir aber verstehen, woran das liegt, dann ist es ziemlich einleuchtend.
Woran liegt es denn, dass eben so eine Forderung aufkommt?
Junge Menschen glauben nicht mehr wirklich an das Sozialsystem, dieses Versprechen, meine Work-Life-Balance zwischen hier, heute und einem Ruhestand, auf den ich hinarbeiten kann, sondern sie brauchen die Work-Life-Balance heute, weil sie wissen nicht, was in 2 oder 5 Jahren kommt. Also so diese Perspektive, diese lohnende Perspektive fehlt. Und wenn wir Krisen haben, dann versucht Politik, das zu lösen, setzt jungen Menschen die Lösung vor, anstatt sie daran zu beteiligen, diese Lösung gemeinsam zu entwickeln und dabei Kompetenzen auch aufzubauen.
Zudem aber wie wäre denn eine Beteiligung möglich? Also ich meine, es steht ja jedem frei, in dem Alter auch sich selbst in der Partei zu engagieren oder sich auch selbst zu einer Wahl aufzustellen. Also ein guter Teil dieser Generation ist ja bereits volljährig.
Das stimmt, dass es jedem jungen Menschen frei steht, sich wählen zu lassen. Doch das, was wichtig ist bei Beteiligung, ist ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, was ehrlicherweise auch bei Wahlen sehr spät erst eintritt. Und wir hatten beispielsweise in der Corona-Pandemie, Schulen wurden geschlossen und es wurde jungen Menschen vorgesetzt, wie ihr Lebensumfeld in Zukunft aussehen wird. Es war nicht die Frage, wir haben hier eine Pandemie, wie können wir das so gestalten, dass ihr euren Unterricht dennoch gut weitergestalten könnt. Es waren psychische Probleme, die junge Menschen haben, und sie hatten das Gefühl, überhaupt nicht gehört zu werden. Also hier zu sagen, ihr habt jetzt Probleme, stellt euch mal für die Wahl auf und lasst euch in 3 Jahren wählen, vielleicht könnt ihr dann mitgestalten. Das reicht nicht. Das reicht nicht für die akute Situation junger Menschen, in der sie sich finanziell, psychisch einfach extrem strapaziert fühlen.
Die Studie besagt ja auch, es gibt eine hohe Unzufriedenheit in dieser Generation und auch ein hohes Maß ja an psychischer Belastung, an Stress beispielsweise, hat mehr als jede zweite befragte Person gesagt, ja, nehme ich so wahr. Was sind Stressfaktoren, die da angegeben werden?
Stressfaktoren, die wir beobachten, sind einerseits der Krisenmodus, den wir schon in der Corona-Pandemie festgestellt haben, nicht etwa nachlässt, sondern er wird sogar noch stärker. Wir hatten gehofft, die psychischen Belastungen werden weniger, nachdem die Corona-Pandemie vorbei ist. Tatsächlich halten die Krisen an und junge Menschen sind nach wie vor stark gestresst. Es ist das Smartphone, dieses permanente Gefühl, always on, immer erreichbar zu sein, trägt durchaus dazu bei, dass das Stressniveau nicht unbedingt gesenkt wird. Wir schauen aber auch aufs Bildungssystem und sehen, dass wir junge Menschen gar nicht richtig darauf vorbereiten, wie sie mit den Stressoren aller Smartphone, diesem hohen Leistungsdruck, auch aufgrund des Vergleichs mit anderen, wie sie damit besser umgehen können.
Das sind ja jetzt, sagen wir, unterschiedliche Faktoren, die wir da haben. Also einmal ein grundsätzlicher Stress, der auch durch gesellschaftliche Faktoren kommt, durch eine Pandemie in den Nachwirkungen noch. Dann eben diese technischen Entwicklungen, dass man sich da vielleicht auch oft machtlos fühlt, sich selbst vielleicht gar nicht mehr so rausziehen kann aus den sozialen Medien. Und es läuft, wenn ich Sie richtig verstehe, dann doch ganz viel in der Schule zusammen. Eben diese Frage, wie kriegen wir Menschen, junge Menschen dazu befähigt, dass sie Dinge dann eben selbst angehen können, eine Krisenfestigkeit hinbekommen. Wie ist das möglich in einem Schulsystem, was ja ohnehin schon ziemlich an der Überlastungsgrenze ist oder drüber ist?
Sie haben vollkommen recht, dass in der Schule, im Schulsystem haben wir wahrscheinlich den größten Hebel, um junge Menschen besser für die Zukunft vorzubereiten. Und ein klares Bekenntnis der Politik brauchen wir, dass wir bei der Schule eben nicht mehr und mehr sparen, sondern dass wir hier viel stärker investieren. Dass wir Schulen auch besser ausstatten mit den Lehrkräften, die sie brauchen. Dass wir ein wenig Flexibilisierung in diese Systeme reinlassen, dass Lehrkräfte sagen, ja, ich möchte hier arbeiten und nicht unter diesen Bedingungen kann ich hier nicht mehr arbeiten. Also das Personelle ist das eine Thema, allerdings auch Lehrpläne. Was müssen Schülerinnen und Schüler lernen? Wir haben junge Menschen gefragt oder Schülerinnen und Schüler befragt, was braucht ihr? Wie gut bewertet ihr eure Schule, dass sie euch vorbereitet für die Zukunft? Und nur ganz wenige haben gesagt, dass sie das gut finden. Also die meisten sagen, die Schule bereitet uns nicht fürs Leben vor. Wir brauchen Stressbewältigungskompetenz. Finanzielle Kompetenz und eine Perspektive, wie ich nach der Schule in eine gute berufliche Zukunft komme.
Also in Teilen anders gedachter Unterricht, also dass der Kanon vielleicht dieser klassischen Fächer und wie man Wissen vermittelt, dass das ganz klar geändert wird und modernisiert wird, auch hin mit auf Blick auf Medienkompetenz beispielsweise ja stärker gearbeitet wird?
Das, worauf es ankommt, ist eine Modernisierung erstens der Lerninhalte, eine viel stärkere Ausstattung mit Lehrkräften, dass wir an der Schule nicht sparen, sondern hier investieren, weil hier legen wir die Weichen dafür, ob junge Menschen bereit sind, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.
Mhm. Die Studie besagt auch, es gibt politisch einen deutlichen Rechtsruck, den man spüren kann. Also im Vergleich zu früheren Studien scheint da eine Stimmung ja durchaus auch zu kippen. Können Sie da so einen Kipppunkt dran festmachen, etwas, was das so ein bisschen greifbarer macht?
Den größten Einfluss auf diesen Kipppunkt hat die Angst, dass junge Menschen sich ein Leben im Wohlstand nicht mehr leisten können. Sie sind in hohem Wohlstand aufgewachsen und die Sorgen durch Inflation, durch die hohen Kosten und den knappen Wohnraum, die Angst vor Altersarmut, drücken darauf, dass junge Menschen nicht mehr sehen, wie können wir das noch halten? Und wenn nicht mehr genug da ist für alle oder der Wohlstand nicht mehr safe ist, dann ist die Frage, was kann ich tun? Und hier bieten im Moment die etablierten Parteien nicht die Antworten, die sich junge Menschen erhofft haben. Sehr viele wählen oder geben an, sie würden eher rechts wählen, weil sie sich hier aus Trotz, aus Frust eine bessere Lösung erhoffen.
Diese Hoffnung bedeutet aber auch, dass sich diese Generation durchaus engagieren will und auch bereit ist, etwas dafür zu tun, dass sich was verändert?
Junge Menschen wollen sich für die Zukunft engagieren, aber nicht zu denselben Konditionen. Im Arbeitsmarkt sehen wir das ganz deutlich, wie sie fordern und auch fordern können, weil sie so gefragt sind. In anderen Bereichen, im Bildungssystem, in der Lebensgestaltung, in der sozialen Sicherung, da sehen wir diesen Hebel noch nicht. Und genau das brauchen wir, dass junge Menschen eine Perspektive für sich wieder entwickeln können.
Die 14- bis 29-Jährigen fürchten sich vor einem sozialen Abstieg und dem Verlust von Wohlstand. Sie nehmen sich als gestresst wahr, sind aber durchaus leistungsbereit. Zu dem Schluss ist Simon Schnetzer gekommen. Er hat an der Studie Jugend in Deutschland 2024 mitgearbeitet. Heute ist der Welttag des Buches. Die UNESCO hat den Tag vor gut 20 Jahren eingerichtet, auch um darauf hinzuweisen, wie wichtig das Lesen und die Bücher sind. Wenn wir uns aber aktuelle Studien ansehen, dann scheint die Wichtigkeit des Lesens nicht allen klar zu sein. Beispielsweise hat die IGLU-Studie im vergangenen Jahr ein schockierendes Ergebnis geliefert. Jedes vierte Kind in Deutschland kann nach 4 Grundschuljahren nicht richtig lesen. Und darüber spreche ich mit Huguette Morin-Hauser. Sie ist erste Vorsitzende von Mentor, einem bundesweit organisierten Verband von Leselernhelfern. Darin sind 15.000 ehrenamtliche Lesementorinnen und Mentoren organisiert. Frau Morin-Hauser, wie sehr ärgert Sie denn diese Entwicklung in Deutschland?
Natürlich ist es sehr ärgerlich, wenn 25% der Viertklässler nicht richtig lesen können. Das heißt, die erfüllen nicht mal die Mindeststandard. Aber sich zu ärgern hilft nicht. Wir müssen was tun. Und es müssen noch viel mehr Leute sich in der Leseförderung engagieren. Da ist wirklich Not am Mann oder an Frau.
Wie sehr merken Sie das denn als Bundesverband, der ja Leselernhilfe anbietet, dass diese Entwicklung in diese Richtung geht?
Wir merken das durch unsere Mitgliedsvereine, die erzählen uns regelmäßig, dass die Nachfrage an den Schulen sehr groß ist. Und die ist auch so groß, dass diese Mitgliedsvereine mit ihren Mentoren und Mentorinnen auch die Nachfrage nicht erfüllen können. Das heißt, es gibt Wartelisten. Und wir merken das auch, weil nicht nur die Mitgliedsvereine das uns mitteilen, sondern sogar die Schulen sprechen uns direkt an im Bundesverband, weil sie so verzweifelt sind und wollen gern für die Schule Mentoren und Mentorinnen haben. Und leider, wir können nur einer Schule helfen, wenn wir vor Ort eine Struktur haben, das heißt ein Mentorverein.
Also ich will nicht schmälern die Arbeit, die Sie machen, aber die eigentliche Aufgabe wäre doch woanders, nämlich dass in der Schule ein Unterricht gemacht wird, sodass Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse lesen können, und zwar alle. Also wir reden doch über eine Mangelverwaltung letztlich, die dann von Ehrenamtlichen behoben werden muss. Was läuft denn falsch in den Schulen?
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel falsch läuft an den Schulen. Das hören wir natürlich immer wieder, dass es Aufgabe des Staates ist. Aber man muss sich vergegenwärtigen, wie die Lage in den Schulen sind. Sie haben einen Grundschullehrer oder eine Grundschullehrerin, in der Regel sind das auch Frauen, die haben eine Klasse vor sich von 25 Schüler und Schülerinnen oder vielleicht sogar mehr, die total heterogen ist. Die Kinder kommen aus ganz unterschiedlichen Milieus mit verschiedenen Bildungsniveau. Und wie soll eine Lehrerin das Lesen lernen, was ein so schwieriger Prozess ist? Wie ist das möglich mit so einer heterogenen Klasse, die Bedürfnisse der einzelnen Kinder berücksichtigen? Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir als Ehrenamtler in die Schule gehen und diese Lehrer, diese Lehrerin unterstützen.
Oder eben vorher eine Struktur geschaffen wird, dass diese Schülerschaft vielleicht homogener auch ist und der Spracherwerb leichter fällt, ne, in der Schule.
Oder kleinere Klasse. Mhm. Ne? Also aber 25 Leser, Lernenden, es ist natürlich schon sehr viel, wenn sie sehr, sehr unterschiedlich sind.
So, das wäre das, was wir uns wünschen würden. Die Realität sieht ja aber anders aus. Sie sagten, Sie bieten persönliche Lesestunden in den Schulen an. Ja. Aber eben nur da, wo eine Struktur auch vorhanden ist. Jetzt beginnen Sie auch damit, bundesweit Online-Lesestunden zumindest zu planen oder anzubieten. Was versprechen Sie sich davon?
Wir versprechen uns mit dem Online-Lesestunden, dass wir viel mehr Kinder erreichen können, einerseits. Und wir hoffen auch, dass wir einen anderen Kreis auch von Ehrenamtlern mit einbeziehen können, nämlich die Berufstätige oder die Studierende. Die können in der Regel nicht in die Schule gehen, denn unser Modell von Mentor, die Leselernhelfer, heißt, der Mentor, die Mentorin trifft sein Kind in der Schule einmal die Woche zu einer bestimmten Zeit. Das können aber nicht alle. Und wenn wir einen anderen Kreis von Mentoren und Mentorinnen erreichen können, dann können wir natürlich auch gleichzeitig viel mehr Kinder erreichen. Und der Bedarf ist so groß, ne? 25%, das sind 170.000 Viertklässler. Ne? Und wir betreuen im Moment 19.000. Wir haben noch einen ganz weiten Weg.
Und wenn Sie jetzt sagen, Sie bieten das auch online und digital an, das bedeutet aber, das wird in der Schule dann quasi die Struktur zur Verfügung gestellt, damit das Kind auch vor einem PC, einem Laptop oder sonst wo sitzt, oder wird das dann in den privaten Rahmen quasi verlegt?
Also wir denken, dass wir beides machen können. Wir werden natürlich versuchen, in den Schulen das anzubieten. Aber wie Sie auch eingangs erwähnten, wir sind ganz am Anfang. Das heißt, wir müssen jetzt im nächsten Schritt mit den Schulen reden. Wir müssen eine Struktur vor Ort schaffen, dass diese 3 oder 4 Kinder, die im Prinzip gleichzeitig mit Kopfhörer und Tablets eine Online-Stunde mit jeweils ein Mentor, eine Mentorin durchführen können. Wir müssen natürlich schauen, wie die Schulen uns dabei unterstützen, natürlich auch mit den Geräten, mit dem WLAN und mit den Räumen. Also es bedarf natürlich eine gewisse Organisation, und wir fangen jetzt an, mit Schulen zu sprechen, um das zu machen. Aber wenn wir analog lesen, muss die Schule natürlich auch bereit sein, die Mentoren und Mentorinnen zu bekommen. Also eine gewisse Administration und ein gewisser Aufwand seitens der Schule ist immer da, ob analog oder digital. Und wenn es nicht in der Schule passt, aus bestimmten Gründen, zeitlichen Gründen oder wie auch immer, wir können uns natürlich auch vorstellen, dass durch diese Videokonferenz, die bei uns über den Mentor Campus laufen wird, dass der Mentor und das Kind, also der Mentor bei sich zu Hause und das Kind bei sich zu Hause, auch diese Online-Stunde durchführen. Das haben wir in der Corona-Zeit, haben wir angefangen damit zu arbeiten, und das hat eigentlich schon sehr, sehr gut geklappt.
Jetzt bieten Sie, sagten Sie ja schon, 19.000 Schülerinnen und Schülern schon diesen Extra-Service an und diese Möglichkeit, lesen zu lernen. Wie viel Zeit wird da jede Woche investiert von dem jeweiligen Mentorin oder dem Mentor?
Das ist dem Mentor, der Mentorin vollkommen überlassen, ob er sagt, also ich möchte nicht mehr als ein Kind pro Woche haben, eine Stunde, aber wir haben sehr engagierte Mentoren, die an 2 Nachmittagen in die Schule gehen und jeweils 2 Kinder hintereinander natürlich, 1:1, individuelle Leseförderung ist bei uns extrem wichtig. Und das tut den Kindern so gut. Diese eine Stunde allein mit dem Mentor und die Mentorin, das ist eine Stunde Zuwendung, die sie sehr oft leider zu Hause nicht erfahren. Also ganz vom Mentor und Mentorin abhängig, wie der Aufwand ist.
Wer etwas ändern will, kann das gerne machen, sagt Huguette Morin-Hauser. Sie ist die Vorsitzende von Mentor, einem bundesweit organisierten Verband von Leselernhelfern, die gut 19.000 Schülerinnen und Schüler ehrenamtlich betreuen. Seit Anfang des Jahres regiert in Argentinien der rechtspopulistische Javier Milei. Im Kampf gegen Inflation und leere Kassen hatte er im Wahlkampf angekündigt, die Staatsausgaben radikal zu reduzieren. Mit der Kettensäge will Argentiniens Präsident bei Renten oder in der Bildung Ausgaben absägen und reduzieren. Die Kürzungen sind so massiv, dass die renommierte Universität von Buenos Aires den finanziellen Notstand ausgerufen hat. Mit dem derzeitigen Budget könne man über den Monat Mai hinaus den Unibetrieb nicht aufrechterhalten, hat die Hochschule nun mitgeteilt.
Dem neuen Präsidenten Argentiniens, Javier Milei, ist die öffentliche Bildung ein Dorn im Auge. Erst kürzlich bezeichnete er sie als Gehirnwäsche. Das Bildungsministerium hatte er gleich nach dem Amtsantritt abgeschafft und unter das neue Ministerium für Humankapital degradiert. Und Universitäten bezeichnet er als Zentren der kommunistischen oder feministischen Indoktrinierung. Jetzt lässt seine Regierung die Hochschulen finanziell ausbluten.
Die wirtschaftliche Situation der öffentlichen Universitäten und insbesondere der Universität von Buenos Aires ist kritisch und grenzwertig,
sagt Matthias Ruiz, Verwaltungschef der renommierten Universität von Buenos Aires, UBA. Trotz einer Inflation von über 270% wurde der Etat vom vergangenen Semester kaum angepasst, sodass die öffentlichen Unis in dem wenige Wochen alten Semester de facto durchschnittlich mit 80% weniger Geld haushalten.
Einige Forschungsprojekte und Ausschreibungen wurden ausgesetzt. Die Dozenten und andere Angestellten spüren es im Portemonnaie. In den Krankenhäusern mangelt es an Equipment. Es gibt Schwierigkeiten, die Sprechstunden aufrechtzuerhalten.
Allein zur UBA, der Universität von Buenos Aires, gehören 6 Ausbildungskrankenhäuser, von denen das größte täglich über 1000 mehrheitlich unversicherte Patienten behandelt. Zurzeit wird nur mit halber Kapazität gearbeitet. Nach derzeitigem Stand könnte laut Univerwaltung im Mai der Betrieb vollständig eingestellt werden müssen. Außerhalb von Buenos Aires ist die Situation kaum anders, berichtet Maria Emilia Orden von der Dozentengewerkschaft an der Universität von La Pampa.
In Studiengängen wie Tiermedizin, Krankenpflege oder für alle Naturwissenschaften, die im Labor arbeiten, müssen die Studierenden Einwegmaterialien mittlerweile selbst mitbringen. Die Universität kann die Kosten nicht tragen.
Den schleichenden Qualitätsverlust der Bildung gilt es eigentlich zu vermeiden. Denn das spiele der ultraliberalen Regierungspolitik von Javier Milei in die Karten, berichtet Studierendenvertreter Kevin Bonorino von einer Entscheidung aus dem Hochschulrat der UBA.
Wir hatten die Wahl. Entweder wir nutzen die Ressourcen bis zum Ende und schließen dann irgendwann sogar die Tür, oder wir zögern es hinaus und sparen auf Kosten des Niveaus bei Lehre und Forschung. Wir haben uns für die erste Variante entschieden, denn es ist klar, dass das langsame Runterwirtschaften der Vorlauf einer späteren Privatisierung wäre.
Argentinien ist stolz auf die kostenfreien und unbeschränkt zugänglichen Universitäten. Allein an der UBA studieren über 300.000 Menschen. Im ganzen Land sind es über 2 Millionen an öffentlichen Hochschulen. Eine Reduzierung der Studienplätze oder gar eine Privatisierung wäre ein schwerer Verlust, so Hochschulpolitiker Bonorino.
Mittel- und langfristig sorgen wir uns um den Verlust für unser Land und die kommenden Generationen. Wegen der fehlenden Fachkräfte und wegen dem, was sie für unsere Gesellschaft leisten.
Die Universitäten sind fast ohne Zweifel das, was im öffentlichen Sektor in Argentinien noch am besten funktioniert.
Sagt auch der UBA-Verwaltungsvorstand Ruiz. Er weiß aber, dass der Universitätsapparat auch vorher schon finanziell am Limit war. Weniger als 15% der Lehrkräfte an öffentlichen Unis in Argentinien sind festangestellt. Viele arbeiten ehrenamtlich, die meisten verdienen Hungerlöhne. Er sehe ein, dass der Staat sparen muss. Aber wo?
Ein Dozent im Nebenjob erhält an der UBA für 10 Wochenstunden etwa $100 im Monat. Hier Kürzungen anzusetzen, ist schwierig.
Ähnlich ist es für Maria Emilia Orden in La Pampa. Sie arbeitet pro Woche etwa 20 Stunden in der Universität und 30 Stunden als Lehrerin an einer Schule.
Mit diesen beiden Löhnen bin ich absolut an der Grenze. Ich habe das Glück, dass mein Partner auch arbeitet, denn alleine könnte ich die Lebenshaltungskosten für meine 2 Kinder nicht stemmen.
Aber so dramatisch wie zurzeit sei es noch nie gewesen, so Gewerkschaftsvertreterin Orden. Genauso wichtig wie das Recht auf öffentliche Bildung ist für die argentinische Identität die Teilnahme am politischen Leben mit Streiks und Demonstrationen. Nun haben alle staatlichen Universitäten geschlossen zu Protestkundgebungen aufgerufen, die am Dienstag das Land lahmlegen werden.
Es ist ein landesweiter Protesttag. Das Epizentrum ist natürlich Buenos Aires. Aber überall werden die Mitglieder der öffentlichen Universitäten auf die Straße gehen. Und zwar Dozenten, Angestellte, Studierende, Alumni und alle anderen, die unsere Forderungen unterstützen wollen.
Aus Buenos Aires hat Victor Coco berichtet. Kurz vor 3 haben wir es. Campus und Karriere ist damit für heute zu Ende. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.